Lisa, wie bist du dazu gekommen, nach Kolumbien bzw. nach Bogotá zu gehen?
Ja, ich bin 2016 im Rahmen eines dreimonatigen Auslandssemesters meines Masters in Global Health nach Bogotá gegangen. Und in dieser Zeit hat sich dann ein Thema für meine Masterarbeit ergeben und dadurch meinen Aufenthalt verlängert. Ich habe über Vasektomie und die Konstruktion von Männlichkeiten geschrieben. Das war sehr interessant, weil ich mich zwar schon lange mit Gender Studies beschäftigt habe, aber das Feld der sogenannten Men Studies war mir bis dahin neu. Es ist auch ein relativ neues Forschungsfeld und im Endeffekt eine Errungenschaft der Frauenbewegung, die in den 80ern die Notwendigkeit erkannt haben, Männlichkeiten auch als soziales Konstrukt zu definieren und damit ihren Status einer natürlichen oder einer universellen Norm zu nehmen. Ein passendes Zitat, das das nochmal auf den Punkt bringt, finde ich, a body defined is a body controlled. Also es geht darum, wie die Erforschung des anderen, in Anführungszeichen, eine Machtposition darstellt, beziehungsweise bestehende Machtstrukturen reproduziert. Mhm. Und bei der Arbeit habe ich auch gelernt, mich selbst und meine Rolle als weiße Europäerin im globalen Süden zu reflektieren. Natürlich nicht nur im Forschungskontext, sondern generell. Ich hatte in meinem Studium der sozialen Arbeit einen Fokus auf kritische Gender Studies und postkoloniale Theorien, aber erst nachdem ich meine Betreuerin in Bogotá darauf aufmerksam gemacht hat, wie ich mit meiner Rolle und meinem Hintergrund innerhalb der bestehenden Machtstrukturen die Ergebnisse meiner Arbeit beeinflusse, habe ich angefangen, dieses Thema wirklich zu begreifen. Also auf ganz unterschiedlichen Ebenen, in den Interviewsituationen mit den Männern, aber auch wie meine westliche oder weiße Sozialisierung und Bildung meine Perspektive und Analyse beeinflussen. Dabei geht es wieder um das Erforschen des anderen, also die Frage, wer erforscht wen. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, insgesamt war ich ein bisschen mehr als 4 Jahre in Bogotá und bin jetzt seit knapp 1,5 Jahren wieder in Deutschland.
Und ich finde ganz interessant deine Reflexion über deine Rolle als weiße Europäerin im globalen Süden. Und ich finde auch ganz interessant, diese Frage nach anderen ist immer eine Frage an uns selbst. Ne? Ja. Und ich finde, das ist auch Teil von unserer Arbeit als Bildungsreferentin, dass wir immer hin und her über diese Fragen uns beschäftigen. Ne? Und aber du hast nicht nur in der Forschung gearbeitet, so ich verstanden habe. Soweit ich weiß, hast du nach deiner Masterarbeit an einer Schule in Bogotá gearbeitet. Was hast du dort gemacht? Du hast weder Erziehungswissenschaft noch Pädagogik studiert.
Ja, genau. Also ich habe in dem Moment nach meiner Masterarbeit keinen Job in meinem Bereich gefunden und habe mich dann schließlich als Deutschlehrerin an einer deutsch-kolumbianischen Schule beworben. Und hier möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass diese Möglichkeit, als Ausländerin eine privilegierte Arbeitsstelle zu bekommen, ohne die Voraussetzungen zu erfüllen, also ich habe ja kein Lehramt studiert, war nicht einfach nur Glück oder Schicksal, sondern auch wieder ein Privileg als Europäerin, also aus dem globalen Norden in einem Land des globalen Südens. Und damit ist es auch Teil der postkolonialen Kontinuitäten, deren Auswirkungen, Privilegierung und Handlungsspielräume auf individueller, gesellschaftlicher und institutioneller Ebene je nach Positionierung unterscheiden. Ich glaube, Rocío, du hast damit auch Erfahrungen gemacht.
Ja, aber umgekehrt, als Ausländerin, Akademikerin des globalen Südens, die hier an der Uni nie die Voraussetzungen erfüllen kann. Aber das ist noch eine andere lange Geschichte.
Über die wir noch irgendwann mal sprechen
ja, werden. Ja, das könnten wir anderes Mal machen. Aber weiter zurück zu deiner Arbeit. Das kann mir vorstellen, wie in Deutschland man sagt, einen Sprung ins kalte Wasser, ja? Diese Arbeit als Lehrerin in Kolumbien.
Ja, das war es wirklich, ein Sprung ins kalte Wasser. weil ich bis dahin, wie gesagt, keine Ausbildung oder Erfahrung als Lehrerin hatte. Und die ersten Monate waren unglaublich anstrengend. Ich war total überfordert.
Ich kann mir vorstellen.
Ja. Aber irgendwann gab es eine Wendung, so wie ein Klick. Und die Arbeit hat mich gefordert, aber es war auch ein sehr bereichernder Lernprozess zusammen mit den Schülerinnen und Schülern und den Kolleginnen und der Kollegen der Schule, der immer noch anhält natürlich. An der Schule habe ich dann Deutsch als Fremdsprache und Sozial- und Sachkunde auf Deutsch unterrichtet. Aber ich würde sagen, das Herzstück unserer Arbeit war der Aufbau eines Schulgartens zusammen mit einem Kollegen. Das war ein interdisziplinäres Projekt, ein Raum, den wir uns gemeinschaftlich mit den SchülerInnen geschaffen haben. Und ja, wir haben es auch Una Historia de Amor por la Tierra genannt.
Ah, wie schön.
Ja. Und ja, hier haben wir miteinander gelernt, Verantwortung zu übernehmen und dass es wichtig ist, Zeit und Liebe aufzubringen, wenn wir wollen, dass etwas blüht oder etwas gedeiht. No, para decirlo así, hay que dedicar tiempo y amor a lo que queremos que florezca. Und es war eine Bewusstseinsbildung dahingehend mit unserer Arbeit, also mit der Arbeit jedes und jeder Einzelnen, diesen kleinen Teil der Welt ein bisschen grüner, ein bisschen gesünder und ein bisschen liebevoller zu machen. Und ich erinnere mich an eine Pause, in dem eine Gruppe von Schülerinnen aus der zweiten Klasse total aufgebracht zu uns gerannt kamen und eine Schülerin schrie, Lisa, wir brauchen dringend Hilfe, ich glaube, der Rosmarin stirbt, der sieht ganz schlecht aus.
Oh.
Und in dem Moment wussten wir, dass wir mit unserer Arbeit was erreicht hatten. Ja, ansonsten haben wir an der Schule auch größere Projekte gemacht, zum Beispiel zur Kathedrale de la Paz, also die Umsetzung des Lehrauftrags für Frieden an Schulen, der ja auch Teil des Friedensvertrags in Kolumbien ist.
Ja, stimmt. Auf der sozialen Ebene gab es in dieser Zeit viele soziale Proteste im Rahmen des Friedensprozesses und immer noch. Ja. Wie hast du das erlebt? Ich habe das aus der Ferne eigentlich mit gemischten Gefühlen erlebt. Auf der einen Seite habe ich so Freude und Hoffnung gehabt, aber auf der anderen Seite habe ich ein bisschen so eher Sorge und ein bisschen mit Traurigkeit erlebt. Ja. Wie war für dich?
Ja, also so würde ich das auch beschreiben, auch von dort, ne, als ein sehr, also ein historisches, aber ein sehr emotionales Ereignis. Den fast 60 Jahre andauernden bewaffneten Konflikt zumindest auf dem Papier zu beenden. Wobei wir ja mittlerweile sehen, dass die Umsetzung nicht wirklich funktioniert, nicht so wie erhofft, ne, und sich für viele Menschen nur wenig verbessert oder sogar vieles verschlechtert hat. Und ich kam schon ziemlich am Anfang meiner Zeit in Bogotá durch meinen Freundeskreis zu dem Kollektiv Cuerpos Gramaticales, das Teil von Agroarte Colombia ist, ein Kollektiv aus der Comuna 13 in Medellín. Und Cuerpos Gramaticales ist eine kollektive Aktion, die die Performance als künstlerische Demonstration nutzt, um mit den Aktionslinien Erinnerung, Körper, Territorium und Spiritualität an die gewaltsam Verschleppten und außergerichtlichen Hingerichteten des Konflikts zu erinnern. Also die künstlerische Performance bestand aus mehreren Veranstaltungen, in denen wir uns für circa 6 Stunden in Erde eingesät haben, also quasi eingegraben mehr oder weniger, um so einen Prozess der Katharsis und des Widerstands zu vollziehen und damit auch ein historisches Gedächtnis zu konstruieren. Dazu fällt mir ein Spruch ein, der in vielen Protesten bezüglich dem gewaltsamen Verschwinden oder auch in Protesten zu Frauenrechten in Lateinamerika genutzt wird. Nos quisieron enterrar, pero no sabían que éramos semillas. Also sie wollten uns begraben, aber sie wussten nicht, dass wir Samen waren. Und das zeigt auch nochmal das Verhältnis zwischen den sozialen Widerstandsbewegungen und dem Territorium bzw. der Erde.
Lisa, also du warst zwischen Bogotá und Medellín? Weil im Moment gibt es auch viele Performances wegen der Streik dieses Jahr in Kolumbien. Wie habt ihr diese Performance so vorbereitet?
Ja, also der Prozess hat angefangen in Medellin, aber wir haben das dann nur von Bogotá aus gemacht. Und begleitet wurde der Prozess von regelmäßigen Treffen und Workshops, in denen es um künstlerischen Ausdruck, körperliches Erfahren, die Verbindung mit der Erde und um die Konstruktion eines Gedächtnisses des Konflikts ging. Also Gedächtnis als politische und soziale Handlung. Und dabei haben wir die Metapher Gedächtnis weben, also Tejer Memoria, benutzt, sowohl im übertragenen symbolischen Sinne durch mündliche Erzählungen, als auch ganz sinnbildlich durch kreative Handarbeit, Weben, Sticken, Knüpfen.
Wie deine Tasche.
Wie zum Beispiel die Tasche,
die
genau.
Die blaue Tasche, die du heute dabei hast.
Ja, genau. Und dabei steht der Faden für das Teilen individueller und kollektiver Geschichten, aber auch für symbolische Transformation und einen Prozess, sich Geschichte anzueignen und damit auch Teil derer zu sein. ja, durch diese Erfahrung bin ich sehr gewachsen und sie hat mir nicht nur ermöglicht, mehr über die Geschichte des Konflikts und das Konzept eines kollektiven Gedächtnisses zu lernen, sondern überhaupt einen kollektiven zivilgesellschaftlichen Ansatz kennenzulernen im Kontext einer Gesellschaft, die von einer Gewaltkultur geprägt ist. Und ich glaube sehr an die Kraft des Kollektivs den Gedanken der Solidarität, der dahinter steckt. Natürlich waren wir auch zusammen bei den Protesten und den Demonstrationen und dort wird dieses Gefühl, sich als Gemeinschaft für ein gemeinsames Ziel einzusetzen, sehr deutlich.
Das habe ich für mich hier.
Ja, das glaube ich, ja. Also ein Gefühl, Teil von was Großem zu sein und auch dadurch Macht und eine Stimme zu haben. Aber du erinnerst dich ja, 2019 in Rosio gab es eine Welle sozialer Proteste in einigen lateinamerikanischen Ländern. Und obwohl die Kontexte und die Gründe in jedem Land unterschiedlich waren, denkst du, dass es auch eine übergreifende kollektive Kraft der verschiedenen Protestbewegungen gab?
Ich glaube, dass diese Proteste mit einer größeren Bewegung in Lateinamerika zu tun haben. Wir sehen es in Ecuador, in Chile, in Bolivien, in Mexiko, Kolumbien, weil wir seit einigen Jahren die Kraft sozialer Proteste und kollektive die verschiedene Unterdrückungen repräsentieren und nach alternativen Formen der Politik und sozialen Praxis suchen, beobachten können. Also meiner Meinung nach, es handelt sich aber nicht um eine einheitliche Kraft. Im Gegenteil, wir können auch sehen, dass es innerhalb der sozialen Bewegungen auch Unterkräfte, Spannungen und Widersprüche gibt. Was sie vielleicht gemeinsam haben, ist, dass sie sich nicht mehr einschüchtern lassen wollen. Keine Angst mehr haben wollen. Wir haben letztes Mal in unserer Sendung eine Studentin von mir in einem Masterprogramm, Diana Carolina Abella. Sie ist eine Hip-Hop-Singerin und genau das hat sie so deutlich gesagt. Wir wollen nicht uns mehr einschüchtern lassen. Zurück zu deiner Erfahrung als Lehrerin in Kolumbien. Ich kann mir vorstellen, dass deine Partizipation mit diesen Kollektiven dich an Paulo Freires Befreiungspädagogik angenähert hat. Oder wie oder wo hast du seine Pädagogik kennengelernt?
Also ich habe die Pädagogik zum einen natürlich aus der Unterrichtspraxis kennengelernt, vor allem aber in Unterhaltungen und im Austausch mit Freundinnen und Freunden dort, von denen viele selbst Pädagoginnen und Pädagogen sind. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Gedanken von Freire und sein Verständnis von Bildung, also die Education Popular oder Befreiungspädagogik, mich überzeugt hat und schließlich dazu geführt hat, mich für diesen Beruf der Lehrerin zu begeistern. Und dann habe ich natürlich auch angefangen, seine Bücher und Texte zu lesen, die mich immer wieder, wenn ich sie in die Hand nehme, sehr inspirieren und ermutigen. Vielleicht fiel es mir als ungelernte Lehrerin auch einfacher, manche Ansätze teilweise unbewusst umzusetzen. So zum Beispiel der Ansatz, dass die lehrende Person nicht allwissend ist, sondern der Lernprozess für alle Beteiligten im gegenseitigen Dialog stattfindet. Freire sagt dazu, wer lehrt, lernt beim Lehren und wer lernt, lehrt beim Lernen. Dazu gehört für mich auch die Idee, als Pädagogin nicht nur mit dem Kopf zu denken, also ausgehend von der intellektuellen Biografie, sondern auch mit dem Leben, mit dem, was man erlebt hat, mit der eigenen gelebten emotionalen Geschichte. Und das wiederum ist auch ein zentraler Punkt in Freires Gedanken, das Selbstverständnis des Lehrenden und der Lernenden als politische und emotionale Subjekte mit Rechten. Wir sind als Lehrende keine neutralen Objekte, was für mich so viel Sinn macht, aber auch immer wieder, auch hier in Deutschland, zu Diskussionen führt. Zum Beispiel im Rahmen der Proteste 2019, über die wir vorher gesprochen haben, die auch in Kolumbien zu diesem Zeitpunkt eine ungeheure Kraft hatten und allgegenwärtig waren, wurden wir von unserer Schulleitung darauf hingewiesen, eine neutrale Position einzunehmen und in der Schule nicht über die Proteste zu sprechen. Mit einigen Kolleginnen und Kollegen waren wir uns aber darüber bewusst, dass wir niemals neutrale, objektive Wesen sein können, weder als Privatpersonen noch als LehrerInnen. Und so haben wir mit den Klassen trotzdem versucht zu diskutieren und dabei natürlich immer gezeigt, dass es unterschiedliche Meinungen geben darf und diese auch zugelassen sind, dass es vor allem um ein kritisches Hinterfragen dessen, was passiert, geht. Also es gab natürlich SchülerInnen, die mit den Protesten einverstanden waren, andere, die sie verurteilen, aber niemand kann sie ignorieren. Und als Teil der Gesellschaft sind wir alle Teil der sozialen und historischen Ereignisse. Dazu passt auch ein Spruch, den ich oft auf Schildern, auf den Demonstrationen gesehen habe. No se hace un país diferente con gente indiferente. Mhm. Also das ist ein Wortspiel, das funktioniert auf Deutsch irgendwie nicht, aber auf Englisch.
Das habe ich erwartet, ja. Dass du auf Deutsch das übersetzt.
Nee, aber das funktioniert nicht. Also auf Englisch könnte man sagen, we can't create a different country with indifferent people.
Mhm. Genau.
Ja.
Ich finde ganz schön, wie du Freire Arbeit angenähert hast. Ich glaube, er wäre glücklich, weil tatsächlich ist es so, dass Food Freire eher wichtig war, dass man tatsächlich das Leben, die Welt lesen könnte und mit dem Leben und mit der Welt auseinandersetzen. Mhm. Und das ist genau irgendwie dein Weg mit deiner Erfahrung als Lehrerin. Und apropos diese Erfahrung und diese kollegiale Arbeit, dass du in der Schule hattest, du und Ailet Villalba, eine andere BTR-Referentin, habt im Juli beim Globalize-Kongress in Stuttgart eine sehr schöne Idee gehabt. Und es war, habt ihr verschiedene Lehrer und Lehrerinnen aus diversen Ländern Lateinamerikas zum Einfluss von Freire und der vor ihm geprägten Befreiungspädagogik auf ihre Arbeit und ihre Ausbildung befragt. Und wir wollen hier ein paar Stimmen hören. Wir haben Felipe und Nancy zuerst.
Hola a todos, todas. Felipe Balbuena, Profe Comunitario y Sentipensante de las Barriadas Bogotanas en Colombia, con todo el inmenso.
Hallo an alle. Ich bin Felipe Balbuena. Lehrer des fühlenden Denkens in den Außenbezirken von Bogotá, Kolumbien. Eine Welt voller Möglichkeiten und Realitäten. Wenn Sie mich nach dem Maestro Freire und seinem Wirken in meiner Arbeit als Pädagoge fragen, fällt mir ein fundamentales Konzept ein. Die Hoffnung. Die revolutionäre Hoffnung. Eine Hoffnung, die er schafft, getrieben von dem Motor der Utopie. Ein wunderschönes Konzept, an unsere Communities zu glauben, an ihre Möglichkeiten, sich zu befreien. Und zwar aus der kritischen Aktion heraus, nicht aus der Passivität. Wenn ich heute an Freire denke, an die Pädagogik der Unterdrückten, denke ich, dass wir von vielfältigen Pädagogien sprechen sollten, da all diese Gedanken und Sichtweisen, die Freire verkörpert, entstanden sind aus der Pädagogik der Hoffnung, der Pädagogik der Unterdrückten, der Pädagogik der Autonomie, der Pädagogik der Fragen. Also haben wir viele Pädagogien. Und das, angewendet auf diese Szenarien der Dekolonialisierung heute, lässt mich selbst hinterfragen, welche Pädagogien ich als Lehrer verkörpere, in den Außenbezirken von Ciudad Bolívar, in der künstlerischen Community-Arbeit. Viele Grüße.
Saludo acá. Tiempos de paro y de resistencia, pero tiempos de vitalidad y de esperanza.
Hola, mi nombre es Nancy Alarcón González, soy profesora de música.
Hallo, ich bin Nancy Alarcón González aus Chile. Ich bin Musiklehrerin und ich habe in vielen verschiedenen Bildungsbereichen gearbeitet. Vorschule, Primar, Mittelstufe, Berufsausbildung, Community-Arbeit mit Erwachsenen und in der Universität. Ich kann euch erzählen, dass der Einfluss von Paulo Freire auf mein berufliches und persönliches Leben sehr bedeutsam ist. Das begann in der Universität durch den Methodendozenten des Studiengangs Musik. Er hat uns die verschiedenen Konzepte von Paulo Freire beigebracht. Dazu gehören die vier Säulen der Lehre. Lehren ist, die Realität kritisch zu betrachten, sich auf die Utopie einzulassen, die Realität verändern zu können, Menschen auszubilden, die diesen Wandel umsetzen, ein ständiger Dialog. Und später fingen wir an, all das in unserer Community anzuwenden. An der Schule in einem sozial benachteiligten Stadtteil von Santiago de Chile begannen wir, Musikunterricht zu erteilen. Das war an diesen Schulen bis dahin kein Teil des Lehrplans. Deswegen haben wir in der Praxis all diese Konzepte Paulo Freires umgesetzt. Es ist sehr wichtig, die Lebensrealität der Menschen, die du lehrst, kennenzulernen, sie in Beziehung zu setzen und so eine neue Realität zu schaffen. Wir haben als ein Beispiel des symbolischen Lernens der Musik mit den Schülern eine musikalische Autobiografie erarbeitet. Darin sprechen sie mit ihrer Familie über den Soundtrack ihres Lebens, über die Musik, die ihr Leben begleitet, die sie bis dahin gehört haben, die ihre Eltern hören, um sich eine Vorstellung zu machen über die Klänge, die sie schon kennen und somit auch die Lebenswirklichkeit von ihnen und ihren Familien kennenzulernen. Hier habe ich gelernt, dass Bildung nicht nur in formellen Institutionen stattfindet, sondern in jeder aufrichtigen Interaktion, die man mit Menschen hat. Und wie Freire sagt, niemand weiß alles, aber niemand weiß nichts. Niemand lehrt einen anderen. Noch ist jemand selbst gelehrt. Die Menschen lehren sich in Gemeinschaft, vermittelt durch die Welt.
Nadie se educa solo. Las personas se educan entre sí, mediados por el mundo.
De La Paz Suárez, soy profesor universitario.
Ich bin Alberto Miguel de la Paz aus Kuba, Dozent an der Universität. Ich beschäftige mich und teile in all diesen letzten Jahren die Wege der Befreiungspädagogik. Wenn mich jemand nach dem Einfluss von Freire auf meine Tätigkeit als Dozent fragt, versuche ich es immer in einem Wort zusammenzufassen: Chance. Diese Wege, neue Erkenntnisse aus der Partizipation zu konstruieren, aus der Erfahrung, aus der Praxis, aus der Gemeinschaft, sie geben mir die Möglichkeit zu lernen, dass unterschiedliche Blickwinkel, die dasselbe Ziel haben, das Endprodukt besser machen. Deswegen bevorzuge ich diese Art zu lehren vor der sogenannten Bankiersmethode. Hier geht es nicht nur um die Freunde, die ich auf diesem Weg kennengelernt habe, sondern darum, wie sich meine Art und Weise, die Welt wahrzunehmen, geändert hat. Das heißt, ich habe angefangen, die Bedürfnisse der anderen wahrzunehmen und sie in eigene Bedürfnisse zu verwandeln. Hier im Hintergrund regnet es unglaublich, aufgrund der Situation mit dem Tropensturm Elsa. Aber ich wollte diese Möglichkeit nutzen, mein Empfinden auszudrücken, gegenüber der Notwendigkeit, dass wir weitermachen, die Befreiungspädagogik zu praktizieren. Von allen zu lernen ist immer gut. Und alle vorhandenen Kenntnisse einzubeziehen, noch viel besser. Dankeschön.
Aprender de todos siempre es bueno. E integrar todos esos saberes, mucho mejor. Gracias.
Hola para todos y para todas. Mi nombre es Paula Morales. Soy docente, soy colombiana. Muchas gracias por esta invitación.
Guten Tag, ich bin Paula Morales. Ich bin Lehrerin, ich bin Kolumbianerin. Vielen Dank für diese Einladung. Ich begrüße diese Initiative sehr und bin der Meinung, dass es heute mehr denn je unumgänglich ist, zu den philosophischen Gedanken und dem pädagogischen Handeln von Paulo Freire zurückzukehren. Um über seinen Einfluss auf mein Leben zu sprechen, der ist sehr groß und es ist sehr schwer, dies in zusammengefasster Form wiederzugeben. Was ich sagen kann, ist, dass ich eine Tochter der Education Popular und Tochter der Bewegungen der Education Popular in Lateinamerika bin. Ich habe mich an einer Universität und in einem Studiengang ausgebildet, der vom pädagogischen Handel als zutiefst politisches Handel ausgeht, als zutiefst ethisches Handel, um unser Leben würdevoll zu gestalten, als eine Art und Weise, ethisch zu leben und zu handeln.
Es eso, básicamente. Creo que Freire definitivamente es uno de los grandes pensadores latinoamericanos.
Ich denke, Freire ist definitiv einer der großen Denker Lateinamerikas. Aber es ist auch wichtig anzumerken, dass nicht nur er alleine diesen philosophischen Ansatz der Education Popular geschaffen hat. Es waren er und viele andere Denkerinnen und Denker Lateinamerikas, die in der Pädagogik die Notwendigkeit sahen, sie als politisches und ethisches Handeln zu verstehen und die seine Gedanken seitdem weiterentwickeln und auf die gegenwärtigen Themen und Herausforderungen anwenden, zum Beispiel die Alphabetisierungsbewegung in Nicaragua oder die kolonialen Sätze der Bildung. Vielen Dank nochmal. Ich begrüße diese Veranstaltung sehr und die Relevanz zu Freires Gedanken zurückzukehren. Aber ich möchte nochmal die Wichtigkeit betonen, seine Gedanken immer im Kontext zu sehen. Nicht nur geografisch gesehen, sondern auch gesichtlich und als Menschen. Ich denke, dass die philosophische Kraft dieser Denken nicht darin liegt, sie als Standardrezept zu verwenden, sondern als Möglichkeiten, unsere gegenwärtigen Zeiten zu hinterfragen. Ich umarme Sie aus Kolumbien und hoffe, dass wir hiermit auch Möglichkeiten schaffen können, solidarische Beziehungen zu konstruieren. Es ist sehr schön, diese verschiedenen Stimmen zu hören, die aus unterschiedlichen Erfahrungen von Lehrern und Lehrerinnen in Lateinamerika stammen. Freddy hat in seinen letzten Werken darauf bestanden, dass er nicht zum Mythos werden darf, sondern dass er ständig neu erfunden werden sollte. Ich denke, dass diese Lehrer und Lehrerinnen uns alte und neue Wege der freie Pädagogik gezeigt haben und vor allem die Vitalität und die Kraft, die Samen, die Freire in Lateinamerika immer noch hat. Und Lisa, wie siehst du die Rezeption von Paulo Freires Pädagogik hier in Deutschland?
Also ich kann nur über meine Erfahrungen auf unterschiedlichen Ebenen sprechen. Zur allgemeinen pädagogischen Praxis kann ich sagen, dass ich die Ansätze Freires immer wieder in unterschiedlichen Methoden wiederfinde, auch wenn sie sich nicht ausdrücklich auf die Befreiungspädagogik von ihm beziehen. Deswegen ist der Name hier, glaube ich, sowohl in der Ausbildung der Lehrkräfte als auch in der Praxis eher unbekannt. Diesen Eindruck hatte ich auch im Gespräch mit einigen Pädagoginnen und Pädagogen. Mhm. Vor allem fiel mir auf, dass diese philosophische Herangehensweise, die ja vorherrschend in Freires Ansatz ist, zu Bildung allgemein und der Rolle der Lehrenden und Lernenden, hier eher selten, also zumindest nicht an den Schulen diskutiert, hinterfragt oder neu überdacht wird. Und das ist wiederum sehr bezeichnend für diese postkolonialen Machtverhältnisse der Wissensproduktion, denn obwohl die Befreiungspädagogik als ein lateinamerikanischer Ansatz zu sehen ist, der erkenntnistheoretisch und philosophisch geschaffen wurde, beinhaltet die Lehrerausbildung in Lateinamerika viele europäische und nordamerikanische Elemente. Umgekehrt finden diese Konzepte aus dem globalen Süden hier jedoch wenig Bedeutung. Zu einer anderen Ebene zu kommen, auf der ich die Rezeption Freires Pädagogik hier sehe, möchte ich kurz über meine Tätigkeit als Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache, also DATS, in einer Vorbereitungsklasse sprechen, in der ich seit letztes Jahr hier in Deutschland arbeite. Wie gesagt, ich habe davor an der Schule in Kolumbien Deutsch als Fremdsprache, also DAF, unterrichtet. Mhm. Und es war sehr spannend, diesen großen Unterschied zwischen DATS und DAF zu erleben. Mhm. Also bei der DAF-Lehre in Kolumbien hat mir oft der Bezug zur Lebenswelt der SchülerInnen gefehlt, da die Fremdsprache zwar einen großen Teil ihrer Schulbildung einnahm, an einer deutsch-kolumbianischen Schule, jedoch oft keine Relevanz im Alltag für sie hatte. Dagegen kann ich den Ansatz Freires, dass das Gelernte immer bedeutsam für den Lernenden und relevant für seine Lebenswelt sein sollte, in meiner jetzigen Arbeit sehen und versuchen umzusetzen. Vor allem im Bereich der Sprachenlehre für Migrantinnen und Migranten wird deutlich, dass der Spracherwerb ein emanzipatorisches, befreiendes Instrument ist, durch das ein Veränderungsprozess in Gang gesetzt werden kann, der es ermöglicht, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Also es geht nicht nur darum, den Lernenden Lesen und Schreiben beizubringen, sondern ihnen auch gleichzeitig zu ermöglichen, auf Grundlage ihrer eigenen Lebenserfahrungen eine kritische Perspektive zu entwickeln, um die Ungerechtigkeiten, die ihnen widerfahren, zu erkennen, zu benennen und schließlich zu verändern. Das heißt, die Arbeit zielt auf eine Bewusstseinsbildung ab, die den Menschen ermöglichen sollte, als mündige StaatsbürgerInnen für ihre Rechte einzutreten. Und somit dienen Lernprozesse der Selbstbefähigung dem Empowerment. Dazu zählt das Verständnis, dass auch meine Stimme wichtig ist, dass auch meine Perspektive auf die kleinen Dinge der Welt dazu beitragen kann, diese zu verändern. Und deshalb ist die grundlegende Herangehensweise in jedem Lernprozess, die Erfahrung und das Wissen der Beteiligten in den Mittelpunkt zu stellen und so den Wissensaustausch zu fördern. Und natürlich sehe ich auch Elemente von Freires Gedankengut im globalen Lernen. Darüber oder deswegen haben wir uns ja eigentlich auch kennengelernt. Ebenso wie meine Lieblingskollegin Sofia. Hola Sofia, que nos está apoyando desde taller. Als Bildungsreferentinnen des globalen Lernens. Rocío, wie siehst du denn die Rezeption von Paulo Freires Pädagogik hier in Deutschland?
Ich grüße auch Sofia. Wir werden uns nachher alle treffen. Das ist ganz schön. Also ich habe den Eindruck, dass Freire zwar in Europa und insbesondere in Deutschland in den Studenten- und sozialen Bewegungen der 70er Jahre anerkannt wurde, aber in den deutschen Erziehungswissenschaften nicht wirklich angekommen ist. In der Tat finden sich, wie du sagst, eher in den Grundsätzen des globalen Lernens und in den NRO-Organisationen, die an Bildungsprozessen außerhalb der Schule arbeiten, Elemente der kritischen Pädagogik von Freire. So eigentlich in Epis, du kannst sehen, so, wir haben ein paar Plakaten mit Freire-Worte. Aber in der Ausbildung von Pädagogen an den Universitäten und auch in der Arbeit des globalen Lernens ist Freires Denken ein wenig in der Vergangenheit und in ein paar bekannten Zitaten verhaftet geblieben. Aber mehr auch nicht, habe ich das Gefühl. In diesem Jahr finden anlässlich seines 100. Geburtstages zahlreiche Veranstaltungen in der ganzen Welt statt, die vielleicht den Anstoß geben, Freires Erbe für die heutigen Gesellschaften neu überdenken und zu entdecken, finde ich.
Mhm. Vielleicht können wir auch ein bisschen was dazu beitragen.
Ah, deswegen haben wir diese Sendung an Paulo Freire gewidmet. Ja. Mhm. Du wohnst im Moment in Ludwigsburg, aber du ziehst bald nach Tübingen um. Wir freuen uns sehr.
Ich mich auch.
Du willst beim Telar e.V. Wir verbinden Welten ein Projekt durchführen. Du willst ein Projekt zur Partizipation für Migranten und Migrantinnen in Tübingen und Umgebung koordinieren. Kannst du uns ein bisschen über dieses Projekt erzählen?
Ja, natürlich. Ich arbeite zusammen mit meinem lieben Kollegen René. Hola, René. und unser Projekt heißt Jetzt vernetzt, Migration meets Digitalization und wird gefördert durch das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und der Europäischen Union im Rahmen der REACT-EU-Initiative als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie. Wir möchten andere migrantisch-diasporische Organisationen, MigrantInnen-Selbstorganisationen und Integrationshelferkreise im Regierungsbezirk Tübingen bei der nachhaltigen Digitalisierung unterstützen. Hauptziel des Programms ist die Linderung der Folgen der Covid-19-Pandemie, der Zielgruppe und deren Stärkung durch Digitalisierung, da sie wichtige Akteure des gesellschaftlichen Lebens sind. Dabei sehen wir Digitalisierung als Mittel, das Sichtbarkeit schaffen und Teilhabe stärken kann. Zudem ist auch die Vernetzung der verschiedenen Organisationen Teil unserer Arbeit. Unser Ansatz ist es, mit partizipativen Methoden und innerhalb eines ko-kreativen Prozesses gemeinsam Fragestellungen und Lösungsstrategien zum Thema Digitalisierung zu entwickeln. Gemeinsam sollen dann verschiedene Module erarbeitet und umgesetzt werden und daraufhin Fortbildungen und Workshops mit dem Ziel des individuellen und kollektiven Empowerments konzipiert werden. Also wir sind noch ganz am Anfang, aber wir freuen uns sehr auf den Prozess und wer weiß, vielleicht können wir auch irgendwann mal eine Radiosendung hier im Rahmen unseres Projektes mit euch machen.
Das wäre super, eine tolle Idee. Du und René hier, vielleicht könntet ihr uns ein bisschen über dieses Projekt und wie abläuft uns etwas erzählen. Das wäre toll. Ja. Ich drücke euch die Daumen auf jeden Fall und wie gesagt, wir freuen uns sehr, dass du nach Tübingen kommst, Lisa.
Vielen Dank.
Also, die Zeit ist schon vergangen, ist unglaublich. Lisa, wie hast du heute im Radio gefühlt?
Ja, es war eine sehr spannende Erfahrung. Ich war noch nie im Radio und vielen, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Ich war sehr nervös, aber es hat auch Spaß gemacht.
Ja, ich glaube, haben wir so richtig diese Sendung genossen, oder?
Ja, das stimmt.
Mir gefällt auf jeden Fall, dass wir so richtig live hier im Studio sein dürfen. Ich finde immer ganz toll.